Nur ein Stille werden. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier sein können. Und wir denken an die, die jetzt absagen mussten, weil die Kraft nicht reicht, an diesem Tag hierher zu kommen, die sich entschuldigt haben. Grüße auch du sie. Und Herr, sei du jetzt bei uns, wenn alles auch bei uns durcheinander geht, unsere Gedanken sich nicht mehr ordnen lassen, wenn wir müde von der Arbeit sind. Lass uns noch einmal hinhören und aufhören. Amen. Und nun lesen wir Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Die Frage des Mikrofons ist jetzt zurückgedreht, ist jetzt ganz ausgestellt. Können Sie hinten nun ganz ungestört ruhen? Oder hören Sie? Hören Sie? Ja, die nicken. Hören Sie hinten auch? Aus dem Mikrofon kommt da was raus. Ja. Es nickt alles. Schön. Akta 2, also Apostelgeschichte 2, 42. Sie aber blieben beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber alle Seelen Furcht an und geschahen auch viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Auch verkauften sie Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer in Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die gerettet wurden, zu der Gemeinde. Einleitend oder zur Hinführung möchte ich von einem Krankheitsbild reden. Stellen wir uns also einen stattlichen Mann vor, aufrecht, groß. Er geht zur Arbeit. Er erfüllt alle seine Aufgaben, die ihm gestellt sind. Er sieht so aus, rosig, blühend, wie das junge Leben. Aber das ist eigentlich nur äußerlich. Seine Frau, seine Familie weiß dies anders. Der Schein trügt. Der Mann hat Gliederschwere, er hat Ermüdungserscheinungen, schon nachmittags kann er kaum mehr vor Müdigkeit und er hat Kreislaufgeschichten. Und wenn man dies so hat und es im Bekanntenkreis erzählt, dann stellen sich immer sehr schnell Ratgeber ein. Leute, die so Rezepte haben für alles, was man so, an dem man so leidet. Und das sagen ihm die einen: Mein lieber Mann, du musst eben auch zum Jogging in den Wald, du hast so einen sitzenden Beruf, renn du durch die Wälder, dann wird es wieder besser. Und der andere sagt: Ach, das ist zu anstrengend, seit wann, warum haben wir eigentlich in Stuttgart so ein herrliches Leutzebad? Kauf dir eine gescheite Karte und geh dorthin regelmäßig. Brauchst nicht gleich ins Heiße und nicht ganz Kalte, es gibt ja alle Lagen. Schwimm ein paar Runden und dir wird's schon wieder besser. Und die Dritten, wie könnte es heute anders sein, die kommen gleich mit Rohkost, Filterkraut, nicht gekocht. Jeden Morgen eine Schüssel vor dem Frühstück, wenn ich schon dran denke. Dann werde ich herzkrank. Und die Vierten sagen, eigentlich hilft überhaupt nur eine Fastenkur. Alles andere, null Tarif. Null, 10 Tage lang, dann stimmt's wieder. Aber der Mann ist nicht überzeugt, er leidet weiter und geht schließlich zu einem guten Arzt. Ein guter Arzt, und mit dem ersten Blick hat er es eigentlich. Und nach einigen Untersuchungen stellt er es auch so fest, die Diagnose. Herz. Das Herz innen stimmt's nicht. Das Zentralorgan ist gestört. Und deshalb helfen alle Symptomtherapien nicht, sondern diese Wurzel muss behandelt werden. Erst wenn die Herzfunktionen wieder in Ordnung sind, funktionieren auch die Glieder. Und so war es. Sein Herz war noch reparabel und dann lief er später wieder wie ein Wiesel, arbeitete wie ein Stier. Ja, und er sang so wie ein Vogel. Herzgeschichten sind ja Nummer eins, so ließ ich mir sagen, Herzgeschichten sind Nummer eins aller Krankheiten gegenwärtig. Herzgeschichten überall. Herzgeschichten, liebe Freunde, auch in der Gemeinde. Auch in der Gemeinde. Man merkt es eigentlich so einer stattlichen, großen Gemeinde überhaupt nicht an. Da funktioniert es. Da ist der Gottesdienst und da ist ein Gemeindebrief, das sind Veranstaltungen, das sind doch auch Leute. Das klappt doch alles bei denen. Eine stattliche, eine große Gemeinde. Sie erfüllt ihre Aufgaben, soziale und diakonische Aufgaben. Sie tut ihren Dienst, ihren Seelsorgedienst und auch Besuchdienst und Predigtdienst. Aber Eingeweide wissen, der Schein trügt. Der Schein trügt. Die Gemeinde leidet an Gliederschwere. Manche Glieder sind überhaupt nicht auf die Beine zu bringen. Man mag einladen, man mag ihnen sagen, sie sollen sich doch mal wieder auf die Füße machen, aber sie kommen nicht. Unsere Gemeinden leiden an Gliederschwere. Und Ermüdungserscheinungen sind festzustellen. Selbstverständlich, wir gehören alle dazu. Und Herr Pfarrer, natürlich gehöre ich schon immer der Stiftsgemeinde und meine Urgroßmutter ist schon in der Stiftskirche konfirmiert worden, wie könnte ich nicht dazugehören? Und wenn ich sage, ja, ich sehe sie gar nicht, darf ich nicht mal einladen, irgendwo hin, im Jorenkreis, Jungschar passen sie nicht mehr, aber Bibelstunde sind sie gerade richtig. Ach, Herr Pfarrer, ich bin eigentlich so immer so abgeschlafft, so müde und verstehe es ja. Wissen Sie, wenn ich so durch die Reihen schaue, Sie kommen nach der Arbeit noch einmal zum Teil weit her, man muss sich ja noch einmal ordentlich machen, noch einmal die Hände waschen, noch einmal aufmachen, wo es jetzt so nass und kalt ist und so ein Föhnbruch an solch einem Tag. Man ist ja müde und Ermüdungserscheinungen. Und dann Kreislaufgeschichten, während diese Kreise hineinschaut. Da ist auch so, als ob es nicht so richtig pulsiert. Jeder wurstelt vor sich hin. Bitte, ich spreche jetzt nicht nur von der Stiftsgemeinde, ich spreche allgemein. Ich beschreibe hier nicht unsere eigene Gemeinde, denn dann müsste ich auch viel an Dankenswertem hier nennen. Nein, ich meine, man schaut hinein und an vielen Dingen wird es einem geradezu schwindlig, so wie beim Kreislauf. Schwindlig, wenn man das mit ansieht, was in Gemeinden alles passieren kann. Und dann stellen sich Ratgeber ein. Und die einen sagen, ja, sie brauchen einfach auch Bewegungsübungen. Man muss sich bewegen lassen von den großen Fragen der Zeit. Wo sehe ich denn in Ihrem Gemeindebrief etwas vom Friedensthema? Wo sehe ich denn etwas vom Apartheidsthema, von der Frauenfrage? Wo sehe ich etwas von Nicaragua? Sie müssen sich bewegen lassen von den großen Fragen, dann kriegen Sie auch die Leute. Und die anderen sagen, nein, Sie müssen baden gehen, schwimmen wieder in den eigenen Gefühlen. Selbstannahme, Egotherapie. Sie müssen sich um Kerzen versammeln und an das eigene Ich wieder denken. Schwimmen in Gefühlen, bei uns ist es so kalt. Und weitere sagen natürlich Fasten und Beten. Sie wissen auch hier in Stuttgart um Aktionen. Es werden Matratzen um den Altar gelegt und dann eine Nacht wird dort gelegen, junge Menschen fasten und beten für den Frieden in der Kirche bei Nacht. Und die ganz Klugen haben vielleicht noch am meisten recht, wenn sie sagen, es braucht Luftveränderung, Luftveränderung vor allem im Pfarrhaus. Dann wird es wieder recht, wenn eine andere Luft von dort her kommt. Dann wäre es richtig. Verstehen Sie, so ist's. Doch wir haben Ratgeber ohne Zahl, was man alles tun sollte oder tun könnte. Und verstehen Sie, auf diesem Hintergrund muss man diese Verse lesen. Der Arzt Lukas sagt, Herz, innen stimmt's nicht, das Zentralorgan ist krank. Und das Herz der Gemeinde, liebe Freunde, ist die Zusammenkunft, das Zusammensein über der aufgeschlagenen Bibel. Das Zusammensein über dem Worte Gottes. Gottesdienst, Bibelstunden, Andachten. Der Herzschlag der Kirche ist die regelmäßige Zusammenkunft seiner Leute. Und wenn manche meinen, das sei eben nur ein Blinddarm, der als Rudiment keinerlei Bedeutung mehr hätte, so sagt Lukas, das ist das Herz. Und wenn manche sagen, das ist doch nur eine Mandel, die wegen Entzündbarkeit entfernt werden müsste, so sagt der Arzt Lukas, das ist Herz. Und wenn manche sagen, das ist doch eine Wucherung, die andere wichtige Funktionen nur lahmlegt, eine Wucherung, die abgeschnitten werden müsste, so sagt Lukas, das Zusammensein über dem Wort ist das Herz. Und ich erinnere noch einmal, weil mir dieser Satz von Dietrich Bonhoeffer einer der wichtigsten ist. Und auch wenn Dietrich Bonhoeffer nicht mehr vor unserer Kirche steht und mir verschiedentlich in letzter Zeit bedeutet wurde, dass ich Bonhoeffer wohl abgelehnt habe und deshalb es veranlasst habe, seine Büste hier wegzurasieren, was alles ja gar nicht stimmt. Bonhoeffer hat gesagt, es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft über dem Wort ein Gnadengeschenk ist, das uns täglich genommen werden kann, dass es nur eine kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen. Der danke Gott auf den Knien und erkenne, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Leute leben dürfen. Schon morgen kann es uns genommen sein, nicht mehr teilzunehmen. Schon übermorgen können wir selber ans Bett gefesselt sein und jene tiefste Einsamkeit spüren, unter der wir heute schon oft leiden. Und Einsamkeit ist wohl eines der größten Leiden unserer Zeit, auch das Leiden in unserer Stadt. Alleine mit sich zu sein. Hier ist eine Arznei gegen Einsamkeit angeboten, liebe Freunde. Und wer sagt, er sei so einsam und hat noch zwei Füße, die gehen können, dem nehme ich das so nicht ab. Therapie gegen die Einsamkeit, das ist die Gemeinde über dem Wort. Und nun lassen Sie mich zu drei Dingen etwas sagen. Einmal zu diesem, zu diesem Zentralorgan, einmal zu den Herzkammern, dann zum Herzschlag und drittens zur Herzwärme. Von dem ist ja hier die Rede. Einmal von den Herzkammern. Und so wie ein Herz vier Kammern hat, wenn Sie sich erinnern an den Biologieunterricht, ich weiß nicht, ob es bei mir so viel sind, aber es müssen sein, vier Kammern. Und so sind es auch hier vier Teile, nämlich Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Also, erste Herzkammer, sie blieben beständig in der Apostellehre. Was heißt das? Man kann sich es am besten wahrscheinlich so klar machen, stellen Sie sich vor, einer fällt über eine Brücke hinunter und treibt unten im Fluss. Er ist am Ertrinken. Er weiß, dass es jetzt aus ist. Vor ihm steht nur noch der todsichere Tod. Und dann? Und dann hat das außen einer bemerkt. Ein junger Mann, und trotz der Kühle des Wassers, wirft er den Kittel weg und stürzt nach und erwischt diese Person und zieht sie noch einmal ans Ufer. Sie wird ins Krankenhaus gebracht, diese Person, die im Ertrinken war, kommt zu sich, wird gerettet. Und nachdem er so wieder bei Sinnen ist, wird er sich doch die Frage stellen und eine Sehnsucht wird ihm aufwachen. Wer war das eigentlich, der mich herausgezogen hat? Was für ein guter Mensch muss denn das gewesen sein, der für mich ins Wasser sprang? Was für ein Typ, den ich gerne kennenlernen wollte. Doch, er hat die Sehnsucht, der Gerettete den Retter kennenzulernen. Und sehen Sie, das ist es. Wir haben hier, und so haben wir es vorher in den Versen vorher gehört, wir haben hier Gerettete vor uns. Solche, die am Untergehen waren. Und nun ist Gott selber in Jesus den Leuten nachgesprungen, in den trüben Strom der Zeit und hat sie herausgerettet. Und nun sind sie auf einmal in der Gemeinde. Sie kommen wieder eigentlich zur Besinnung nach diesem unwahrscheinlichen Pfingstfest und dann fragen sie, Ja, wer ist denn eigentlich dieser Retter? Wie kommt der dazu, uns herauszuretten? Was für eine Person ist denn das? Das ist's. Der Heißhunger nach Gottes Wort entsteht dort, wo einer merkt, dass er gerettet ist. Und wenn einer sagt, Herr Eisler, mich zieht's eigentlich weder zum Gottesdienst, noch in die Bibelstunde, zum täglichen Bibellesen muss ich mich geradezu schlagen. Manchmal bringe ich es fertig, aber meistens nicht. Ich habe überhaupt keinen Zug dorthin. Wer so sagt oder denkt, den müsste ich zurückfragen, sind Sie wirklich einmal gerettet worden? Oder schwimmen Sie noch in jenem trüben Strom oder gehen unter in Ihren eigenen Nöten, Sorgen und Problemen? Sind Sie jemals von diesem Herrn herausgerettet worden? Und alles andere ist nur Erinnerung oder religiöse, fromme Verbrämung. Sie waren täglich beieinander. Täglich beieinander. Einer hat geschrieben, in solchen Zeiten wird es einem nie zu viel. Darüber wird das Herz froh. Man muss sich mit anderen austauschen. Und dabei hat offensichtlich der Heilige Geist ein neues Hören geschenkt. Und so merkt es Walter Lüthi zu dieser Stelle an, der von einem Schwerhörigen berichtet, der in einer Klinik lag. Und der ist operiert worden, und als Pfarrer Lüthi ihn besuchte, da strahlte er schon in seinem Bett und sagte, dass man ihm ein sogenanntes Fenster herausgemeißelt habe. Und diese Operation habe bei ihm bewirkt, dass sich seine Hörfähigkeit auf volle 8 Meter gesteigert habe. Und es gäbe Patienten, bei denen die Operation nicht so viel bringe, nur 2 bis 3 Meter, aber in Ausnahmefällen sogar Hörfähigkeit bis 25 Metern. Liebe Freunde, bei denen ist die Hörfähigkeit gesteigert worden auf eine Distanz zwischen Erde und Himmel. Sie hören bis in den Himmel hinein. Der Heilige Geist bewirkt jene Operation an unserem Ohr. Es wird aufgemeißelt, ein Fenster aufgemacht, und auf einmal hört man Gottes Wort selber. Man hört ihn reden in allem Gerede dieser Zeit. Der ferne Himmel ist ganz nahe gekommen, und was kein Ohr gehört, das wird jetzt neu gehört. Ein noch nie gekanntes Interesse nach Gottes Wort bricht auf. Doch das ist es, der Apostellehre. Das ist eine Kammer. Und die zweite Kammer, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Sie haben richtig gehört. Die Übersetzung des griechischen Wortes Koinonia ist in der Tat Gemeinschaft, nicht Partei. Sie blieben nicht beständig in einer Partei. Hoffentlich wählen Sie richtig am nächsten Sonntag. Sind wichtige Parteien, ganz bestimmt. Aber hier geht es nicht um eine Partei, die ein politisches Programm verpflichtet. Es geht hier auch nicht um irgendeinen Verein, der sich einer Sache besonders annimmt. Es geht um keinen Club, der Gleichgesinnte versammelt. Es geht erst recht nicht um eine Mannschaft, die eben einen Sieg herausspielen will. Sondern es geht hier bei der Koinonia um eine Gemeinschaft ganz eigener Art. Und sie ist immer wieder mit dem einfachsten Bild, am besten bildlich darzustellen, nämlich eben mit jenem Trainer oder Turnwart in der Mitte eines Platzes. Und um ihn herum im weiten Kreis stehen diese Turner im Abstand von 2 bis 3 Meter voneinander. Und dann sagt dieser Trainer, und nun trete jeder 3, 4, 5, 6, 7 Schritte auf mich zu. Und sie tun es und sie wissen, was passiert. Indem jeder auf den Mann in der Mitte zugeht, schließt sich dieser Kreis. Er wird immer enger, bis sie Schulter an Schultern stehen. Und so ist es. Hier steht ein Mann in der Mitte. Und er ruft die Menschen zu sich. Und indem er Menschen zu sich ruft, kriegen wir Schulterschluss mit den anderen, die das nicht haben und noch nicht haben. Der Mittelpunkt ist keine Fahne, der Mittelpunkt ist keine Standarte, der Mittelpunkt ist kein politisches Prinzip. Der Mittelpunkt der Gemeinde Jesu ist eine Person, Jesus Christus. An ihm hängt die Koinonia. Die Gemeinschaft. Es kann keiner hinzukommen. der sich nur von außen irgendwie an diesen Kreis ankleben will. Es kann keiner hinzukommen, der sich hineinmogeln will. Es kann nur einer hinzukommen, der selber den Schritt auf diesen Herrn hinzumacht. Also nur der, der mit solch einem Faden, solch einer Linie an dem Mann im Mittelpunkt, an ihn gebunden ist, ihm zugewandt, nur der gehört zur Gemeinschaft. Wo einer ihm den Rücken zuwendet, da ist die Gemeinschaft unterbrochen. Und da fällt die Gemeinde auseinander und da ist auch dem Nachbarn, dem anderen erschwert, ganz ungeteilt nur auf den Mann im Mittelpunkt zu sehen. Die christliche Gemeinschaft ist eindeutig eine Jesusgemeinschaft. Eindeutig. Weil ihnen dieser Herr groß geworden ist, deshalb sind sie überhaupt beieinander. Das hält sie zusammen. Wenn Jesus aus den Augen rückt, dann gilt ein jeglicher Sehen nur auf das Seine. Jesaja 53. Sie könnten als Beispiel vielleicht, als schönstes Beispiel, den Psalmisten nehmen, Psalm 42, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Sie kennen diesen Psalm. Und dieser Psalm ist gebetet worden im Exil, dort in Babylon. Und dort war einer, der entsetzlich litt, weg zu sein vom Tempel. Und nun schreit er wie ein Hirsch. Und warum? Er hat Heimweh. Nach was hat er Heimweh? Heimweh nach Frauen, Kindern, Heimweh nach den Glocken der Heimat, Heimweh nach der Jugendzeit, dies vielleicht alles auch. Aber hier ist es das Heimweh nach der Versammlung der Gläubigen. Es gelingt ihm nicht, was uns so hervorragend gelingt, seinen persönlichen Glauben loszulösen von der Gemeinde. Seit Pfingsten ist doch klar, dass der Glaube nie ungemeinschaftlich sein kann. Man kann zu Hause in seinen vier Wänden allerhand pflegen, Vögel und Fische und Blumen, aber keinen Glauben. Allein kann man alles Mögliche sein, nur kein Christ. So wie beim Schwärmen eines Bienenvolkes. Jede einzelne Biene, die von der Traube abfällt, garantiert dem Tode ausgeliefert ist. Liebe Freunde, man muss der Traube gehören. Man muss dranbleiben. Sonst hilft der schönste und beste Glaube nichts. Humburg, ein bekannter Theologe und Christ im norddeutschen Raum, der hat einmal einen alten Bruder auf dem Land gefragt, im Sauerland: Jakob, bist du eigentlich bekehrt? Und der Jakob hat nicht selbstsicher geantwortet: Selbstverständlich, Herr Pastor. Sondern der Jakob hat gesagt: Das weiß ich gar nicht so richtig. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich weiß nur eines. Jedes Mal, wenn ich einen Bruder oder eine Schwester eben aus ihrer großen Gemeinschaft, wenn ich solch einen Bruder oder Schwester auf der Straße treffe, dann freue ich mich unbändig. Sehen Sie, das ist's. Dass ich mich freue, wenn ich einen anderen sehe, weil ich mit ihm zusammengehöre. Dass ich mich nicht geniere, ihm schon wieder über den Weg zu laufen. Dass ich ihm am liebsten aus dem Weg gehe. Dass ich mich unbändig freue, nun eben dazu zu gehören. Oder ein Bild, das mir groß geworden ist oder an dieser Stelle eingefallen, liebe Freunde. In Urlaub war ich ja droben in Dänemark und dort zwischen dem Festland und der Insel Rømø ist ein 10 oder 11 Kilometer langer Damm, über den man mit dem Auto fahren kann. Ein Damm, der eben praktisch mitten durchs Meer geht. Und an diesem Damm sind auch die Telefonmasten und elektrischen Drähte, die dort die Insel mit Strom versorgen. Und als wir jetzt noch im September droben waren, da saßen kilometerlang, schwarz wie Trauben, die Schwalben. Auf diesen Drähten. Die Schwalben im Herbst. Und die sammeln sich dort, wahrscheinlich aus diesem ganzen weiten Raum. Sie sammeln sich. Warum denn? Sammeln sich die Schwalben. Einmal, weil sie in dieser Landschaft nicht bleiben können. Weil sie nicht bleiben dürfen, weil es zu kalt wird und sie dort in der Eiseskälte sterben müssen. Und weil sie alleine den Flug in den Süden nicht überstehen, sondern die Gemeinschaft der anderen brauchen. Und deshalb sammeln sie sich und deshalb ziehen sie miteinander los. Ein großartiges Bild. Schwalben im Herbst. Liebe Freunde, deshalb sammeln sich doch Christen. Deshalb. weil wir in diesem Land nicht bleiben können, weil es Winter wird und der Tod kommt für jeden. In wenigen Jahren ist doch keiner mehr von uns hier, keiner mehr. Deshalb sammeln wir uns. Und weil wir den Flug in den Süden, oder wir könnten auch sagen, den Flug zur Ewigkeit nicht alleine überstehen, weil wir es nur gemeinsam schaffen, deshalb Schwalben im Herbst, Vögel, Zugvögel hin zur Ewigkeit. Das ist's. Das ist die Gemeinschaft. Und das dritte, Kerzkammer, das andere kann ich kürzer machen, das ist das Brotbrechen. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Sicher ist auch das Liebesmahl gemeint, also das normale Nachtessen, aber bei Lukas weiß man, dass er immer vor allem an das Abendmahl gedacht hat. Im Essen und Trinken mit dem Herrn die Mahlzeit unterwegs. Zugvögel müssen unterwegs gestärkt werden. Wissen Sie, es ist halt auch so, da sitzen Sie 4 Stunden am Schreibtisch oder im Sessel und Sie arbeiten und dann haben Sie auch keinen Appetit. Vielleicht eine Tasse Kaffee, aber nach mehr verlangt es gar nicht. Und am anderen Tag, da marschieren Sie 12 Kilometer, so mal die Alp rauf, wenn so schön Färbung ist. Und so nach 3-4 Stunden einen unbändigen Hunger. Ich kann Ihnen sagen, wie da so der richtige Wecken und ein Peitschensteck einen Landjäger wieder schmeckt. Daheim könnte ich nicht dran denken. Aber dort auf der Wanderung, da schmeckt's. Wenn einer an Appetitlosigkeit leidet und sagt, das Abendmahl brauche ich nicht und bringt mir nicht. Ob denn der auf der Wanderung ist? Unterwegs sein macht Appetit, auch nach Gottes Wort. Und zwar in der Form von Brot und Wein. Und wenn Sie sagen, ich höre ja die Predigt, ich brauche Abendmahl nicht. Ich kann nur sagen, es gibt Zeiten schon als junger Mensch, aber ganz bestimmt als alter Mensch, wo man nichts mehr hört. Wo nichts mehr durchgeht. Vielleicht versteht man noch Worte, aber man hört es nicht mehr. Wohl dem, der es dann schmecken kann. Wohl dem, der es dann schmecken kann, dass einem der Herr Sünde vergibt, dass er einen stärkt für die letzten Schritte seines Lebens. Mahlzeit unterwegs, das ist Brotbrechen. Und das Gebet, sie blieben beständig im Gebet. Eigentlich müsste statt dem Bleiben richtiger übersetzt werden, festhalten, beharren, festkrallen. Sie wollen das Geschenk der Apostellehre, der Gemeinschaft und des Mahles nicht loslassen. Sie wollen es behalten, so wie ein Kind einen Luftballon. Wie schnell kann das alles entgleiten? Mit vielen Händen halten, das sind die Gebetshände. Die Verbindung aufrechterhalten, es ist auch das Gebet um die Gemeinschaft. Die Gefahr unserer Gebete ist, dass diese Gebete immer nur um eigene Horizonte kreisen. Hier ist jenes Gebet auch um die Gemeinschaft gemeint, so wie Sie es bei Zinzendorf viel nachlesen können. Das Gebet für die Gemeinschaft der Leute unterwegs. Ein besonderes Gnadengeschenk, liebe Freunde, sagt Bonhoeffer. Und nur noch zum zweiten Punkt, der Herzschlag. Ja, einen erhöhten Herzschlag hat man ja dann, wenn man sich fürchtet. Messen Sie, also die Schüler sollen sich mal den Puls messen, wenn es zu einer schweren Mathematikarbeit geht. So kurz bevor der Lehrer die Aufgaben verteilt. Wie es da auf einmal schlägt. Oder messen Sie mal Ihren Puls, wenn Sie zu einem Gespräch geladen werden, zu einem Vorstellungsgespräch, wo es um einen wichtigen Posten geht, zu dem Sie sich vielleicht eignen. Wenn dann die Herren gegenüber sitzen und Sie dastehen, wie das schlägt. Oder messen Sie mal dem Pfarrer den Puls, wenn er auf die Kanzel steigt da drüben. Erhöhter Pulsschlag. Erhöhter Pulsschlag, wirklich. Und sehen Sie, es ist so. Hier heißt es, die haben auch erhöhten Pulsschlag gehabt. Da kam aller Seelen Furcht an. Was heißt das? Diese Leute behielten bei allem die Gottesfurcht. Der große schwäbische Schriftausleger Bengel schreibt, Habeband enim deum presentum. Sie hatten nämlich Gott gegenwärtig. Und wer davon überzeugt ist und das spürt, dass Gott gegenwärtig ist, der behält die Furcht Gottes. Dass alles nicht zum Gericht und Verderben werde. Christliche Gemeinschaft ohne Furcht Gottes wird zur Spielerei und hat den Keim der Schwärmerei und der Zerspaltung in sich. Luther auf dem Reichstag zu Worms: Es ist die Furcht Gottes, deren wir zuerst bedürfen. Wissen Sie, wo in einer Familie der Vater nur noch der liebe alte Freund ist und nicht mehr Autorität hat, wie man fürchtet, da ist der Tod im Topf. Und wo in einer christlichen Gemeinschaft keine Furcht mehr vor Gott ist, weil Gott ja ein Kumpel ist, weil er ein Genosse ist, den man auf die Schultern schlagen kann, weil man geradezu fast mit ihm schäkert, wie in Jugendkreisen, da ist keine christliche Gemeinschaft. Wissen Sie, wie Sie es gelernt haben? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Fürchten und lieben. Da kam Ihnen Furcht ein. Unsere Bibelstunde und Gottesdienste dürfen nicht verkommen, sondern die Gottesfurcht muss unter uns bleiben vor dem Herrn, der uns trotzdem leben lässt und überleben lässt. Und ein allerletztes, die Herzwärme. Die Herzwärme. Wo das Herz funktioniert, strahlt Wärme ab. Ein Körper ist warm und kann andere erwärmen. Hier in Jerusalem floss Wärme weiter. Es geschahen Zeichen und Wunder. Und das Wunderbarste war eben das Wirtschaftswunder, das damals geschah. Ich kann wenig zu diesem Liebeskommunismus sagen, ob das noch eine Möglichkeit wäre für unsere Gesellschaft. Aber unabhängig von dem, der Heilige Geist hat eine einzige Eigenschaft, ganz bestimmt, neben vielen anderen, dass der Heilige Geist einen gewissen Druck auf den Geldbeutel ausübt. Das tut der Heilige Geist. Wovon wir alle in diesen Tagen und Monaten bedrückt sind, ist das, wie große Leute, ganz große Leute, nicht genug bekommen können vom Geld. Und wie Leute bestechlich sind und Summen annehmen, obwohl sie es nicht benötigen zum Leben. Liebe Freunde, diesen Zug, den in uns allen drin ist. Annehmen, immer mehr. Der Heilige Geist bewirkt das Gegenteil. Der Druck aufs Portemonnaie. Nicht immer mehr zu bekommen, sondern immer mehr herzugeben. Nicht mehr auszuhalten, jene Einteilung in Reiche und Arme. Einfach nicht mehr ertragen, diese Koexistenz von Besitzenden und Besitzlosen. Nicht mehr auszuhalten zwischen dem, dass einer alles hat und der andere nichts. Gott will nicht alle arm machen. Er will Reiche, damit sie geben können, aber wirklich, dass sie geben können. Die Gütergemeinschaft ist deshalb möglich hier, weil sie keine Sorge mehr haben. Die Sorge für den anderen Morgen ist ihnen genommen. Sie schauen in die Mitte zu ihrem Herrn, der gesagt hat: Ich sorge für euch. So hat's groß angefangen in Pfingsten von oben und hört auf beim Geldbeutel, beim 10-Markschein, den ich weitergebe. Wie hat Oettinger gesagt, das Ende der Wege Gottes ist die Leiblichkeit. Dort, wo nichts mehr in unserer Leiblichkeit von unserem Christentum zu spüren ist, in unserem täglichen Leben, haben wir wahrscheinlich vom Großen auch nie etwas Richtiges erfahren. In unseren Bezügen muss es spürbar sein, dass der Glaube stimmt. Also passen wir auf das Herz auf und danken wir Gott, dass wir diesen Herzschlag Gottes bei uns spüren können. Amen.